Später war alles besser, der Zukunftspodcast. Brainfood für Neugierige und Zukunftsinteressierte. Mit mir, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und mit mir, Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unserer zweiten Staffel des Zukunftspodcasts. Heute geben wir euch wieder einen Einblick in das Chart der Woche, bei dem es um die gute alte Nachbarschaft geht. Dann haben wir eine spannende Interviewanfrage gehabt, bei der es um den Boom des American Footballs in Deutschland geht. Und unser Thema der Woche sind WLAN-freie Zonen. Uli, magst du eingangs erstmal was zum Chart der Woche sagen? Comeback der guten alten Nachbarschaft, hast du es genannt.
Ja, genau. Das ist auch ein Thema wieder, was uns beide ja immer wieder beschäftigt hat, die Nachbarschaft. Wir haben dafür repräsentativ 3000 Bundesbürger ab 18 Jahren gefragt, stimmst du der Aussage eben zu oder auch nicht zu, dass man sich eine Nachbarschaft wünscht, in der man sich gegenseitig hilft und füreinander da ist? Und da haben eben fast 9 von 10 Bundesbürgern dieser Aussage zugestimmt. Mit dem steigenden Alter wurden es dann sogar noch mehr, also Ruheständler sogar zu 95%, junge Erwachsene dagegen in Anführungsstrichen nur 4 von 5, also 81%. Aber wir haben eben festgestellt, dass eine intakte Nachbarschaft doch etwas ist, was gerade in diesen, glaube ich, gefühlt unsicheren Zeiten eine besondere Bedeutung hat. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir spielt Nachbarschaft eine wirklich große Rolle. Also es sind nicht nur Nachbarn, es sind wirklich Freunde, es ist teilweise Familienersatz. Wir treffen uns mit denen, unsere Kinder gehen da mal rüber. Also Nachbarschaft spielt bei uns eine wirklich große Rolle. Ich weiß nicht, ist es bei dir auch so?
Ja, absolut. Also finde ich total wichtig. Ich habe noch eine Frage zu den Daten, die du gerade genannt hast. Ist es denn so, dass sich das jetzt verändert hat? Also ist die Zustimmung heute höher, als sie früher war?
Das in jedem Fall. Also es ist angestiegen. Man muss dazu sagen, vor 10 Jahren waren es auch schon immerhin 4 von 5 Deutschen, die dieser Aussage zugestimmt haben. Also 78%, jetzt eben 89%, aber eben nochmal eine deutliche Steigerung. Ja, ich glaube halt wirklich, also es ist einerseits natürlich die Zeit, diese gefühlt unsichere. Andererseits wissen wir natürlich auch immer mehr Versingelung der Gesellschaft, eine immer älter werdende Gesellschaft. Und das ist eben etwas, Nachbarschaft ist so, ja, wer keine
Familie. Erweiterte Familie, genau, wie du es gesagt hast, ne?
Glaube ich wirklich. Ja. Also das ist so, also meine Familie und die Familie meiner Frau sind und ich beide nicht aus Hamburg und es sind wirklich die Ersatzgroßeltern, Ersatztante und Onkels, die irgendwie in den Nachbarhäusern wohnen und die auch bereit sind, Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, wenn man sich das so historisch wieder anschaut, früher, wie ich aufgewachsen bin, das waren halt eher Zwangsgemeinschaft. Man ist wenig umgezogen, man hat in dem Haus gewohnt, die Nachbarn hatten eine gewisse Autorität, aber man musste leise sein, man durfte im Treppenhaus nicht rumrennen. Also ganz anders als heute, wo es eben freier ist und dadurch ist dieser Kontakt, glaube ich, auch intensiver.
Ja, wo du auch gerade so sagst, Versingelung und wir haben ja auch immer kleinere Familienstrukturen an sich. So wie unser gesellschaftliches Leben aufgebaut ist, brauchen wir ja auch dieses soziale Netz, also die Hilfe, wirklich von Kind, Haushalt, Arbeiten. Das ist ja eigentlich nicht darauf ausgelegt, was wir alles so schaffen wollen, dass man das alleine macht.
Eigentlich genau, braucht aber, man es, ja ein Netz. Aber es ist, glaube ich, auch, und das ist eben neu, dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass derjenige, der jetzt hilft oder der sich solidarisch zeigt, dass das der Dumme ist, sondern es ist einfach auf Gegenseitigkeit beruht es auf einmal. Und es mag sein, das weiß ich nicht, jetzt ihr mit jungen Kindern, dass euch anders geholfen wird, als euch vielleicht in 20 Jahren dann in der Nachbarschaft geholfen wird. Und das ist
ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das so gegenseitig auf Gegenseitigkeit beruht. Also natürlich sind es vor allem die älteren Nachbarn, die sich wahnsinnig über das kleine Kind freuen und immer Süßigkeiten zustecken und sagen, komm doch noch mal rein. Und weil das dann vielleicht so ein bisschen so das Highlight und die Ablenkung im Alltag ist. Also dass es für die genauso schön ist wie für mich, dass ich jetzt mal kurz eine halbe Stunde Zeit habe, irgendwas anderes zu machen und die sich um das Kind kümmern.
Und das Kind geht nur rüber, weil es da drüben Süßigkeiten gibt. Nein.
Das war der Startschuss sozusagen. Aber,
immer ja. gewesen schon. Nein, aber nochmal ernsthaft. Also es ist auch wirklich, wir haben uns ja ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt. Es ist wirklich ein Trend, der nachhaltig ist. So auch wieder, wenn ich mir die alten Zahlen nochmal anschaue, da war es eben deutlich ausgeprägter auf dem Land. Also dass die Landbevölkerung immer die Nachbarschaft hochgehalten hat, weil man mehr aufeinander angewiesen war, weil es weniger infrastrukturelle Sachen gab und vom Lebensmittel hat man zusammen eingekauft und solche Sachen. Heute ist es eben auch in den Metropolen der Fall. Und
das es ist ja auch viel sicherer, wenn man die Nachbarschaft kennt. Also ich finde sowohl, ich fühle mich besser, wenn ich meine Nachbarn kenne, und auch sicherer, aber es ist ja auch statistisch gesehen so, oder?
Das stimmt, ja. Es gibt eine sehr schöne Untersuchung dazu, dass in Metropolen, da haben die Forscher mal ganz was Interessantes gemacht und hat gemessen, wie sicher bestimmte Nachbarschaften sind und warum eben bestimmte Areale einer Stadt sicherer sind als andere. Und jetzt nicht irgendwie, okay, da gibt's Einfamilienhäuser, da gibt's Hochhäuser, also das wäre zu einfach gewesen. Sondern man hat wirklich vergleichbare Straßenzüge miteinander verglichen und hat festgestellt, je intensiver die Nachbarschaft gelebt wird. Unter anderem hat man es daran festgemacht, wie viele Nachbarn man duzt, also mit Vornamen ansprechen kann, dass man sich kennt, dass man weiß, wer nebenan wohnt, desto sicherer ist eine Nachbarschaft. Mhm. Und das ist eben auch ein Zeichen von sich umeinander kümmern. Und jetzt nicht nur, ich gieße deine Blumen, wenn du in Urlaub bist, sondern ich passe auch so ein bisschen mit für dich auf und bin da und du kannst dich auf mich verlassen und kannst mich vielleicht auch noch einmal anrufen, wenn du irgendwie Hilfe brauchst. Also ich glaube, das sind alles so Dinge, die dazu beitragen und jetzt wieder bezogen auf die Gegenwart. Klar, man erlebt es ja schon, gerade in den Metropolen, diese ganzen Tauschbörsen, dieses, ich muss die Sachen nicht mehr besitzen, sondern es reicht, wenn der eine Nachbar eine Bohrmaschine oder eine Heckenschere oder was auch immer hat und ich kann mir die Sachen ausleihen, das fördert dann natürlich wieder den Kontakt zu den eigenen Nachbarn.
Und das Ganze lässt sich ja auch messen. Es gibt ja auch ein Unternehmen, eine Plattform, nebenan.de.
Ja.
Die sind ja wahnsinnig erfolgreich, haben mittlerweile über 2,5 Millionen Mitglieder und sind stetig am Wachsen. Und dort, wenn man das mal auswertet, die Nutzer sind im Schnitt 45 Jahre alt.
Spannend.
Und posten Sachen, wo es um Alltagshilfen und Alltagsprobleme geht. Also genau das, eben mal ein Gerät ausleihen, beim Einkaufen helfen, Babysitter wird gesucht. Also wirklich so das, was ja eigentlich früher klassisch in der Familie stattgefunden hat. Das ist halt eben dieses soziale Netz, was man sich jetzt in der Nachbarschaft dann sucht.
Ja, und das hat halt auch wieder viel mit Vertrauen zu tun. Wer in der Nachbarschaft wohnt, dem vertraut man eher, dass ich dann eben auch mal mein Kind dahin geben würde oder irgendwie zulassen würde, dass der meine eigenen vier Wände kommt. Das ist schon was sehr Positives. Ich bin übrigens auch Mitglied bei nebenan.de und meine Tochter hat mir gerade erzählt, da habe ich eher gesagt, dass da jemand sucht, der sich einen Hund teilen möchte. Also die wollen keinen Hund alleine haben und da wollte Anna natürlich sofort einsteigen.
Ja.
Wir haben das dann lange hin und her überlegt. Letztendlich haben wir uns leider dagegen entschieden, obwohl wir sehr hundeaffin sind. Aber auch das wieder.
Ja, also
wäre man nie dazu gekommen, darüber nachzudenken, dass jemand anders vielleicht auch gerne einen Hund hätte, aber es eben auch nicht 7 Tage die Woche leisten kann, ob man sich nicht das Tier teilt. Also das fand ich schon den Ansatz wirklich spannend.
Das finde ich bestätigt ja auch, was wir in ganz, ganz vielen anderen von unseren Studien immer wieder rausfinden. Gemeinschaft.
Also absolut.
Ja. Nachbarschaft ist halt Gemeinschaft. Wir haben ja auch gefragt, ob man lieber in der Zukunft oder Vergangenheit leben wollte. Und es sind ja besonders die jungen Leute, die sagen, sie wollen in der Vergangenheit leben, weil sie glauben, dass früher die Gemeinschaft größer war.
Ja, wobei ich da ja immer so ein bisschen skeptisch bin. Ich glaube, dass es mehr so diese Zwangsgemeinschaften in der Vergangenheit waren. Das ist jetzt nicht
mehr freiwillig war. Aber der Wunsch danach ist
Der Wunsch ist total ausgeprägt, ja.
Und damit sind wir auch bei unserem zweiten Thema, denn Sport schaut man ja auch gemeinsam.
Die Anfrage, die wir diese Woche hatten.
Genau, es soll jetzt ja das erstmalig ein NFL-Spiel, also von der
National Football League.
Genau, für alle, die das nicht wissen, ich bin da auch nicht so ganz bewandert drin, in München stattfinden. Und dass man sich jetzt eben fragt, oder dieser Journalist hat sich gefragt, ob es einen grundsätzlichen Boom geben wird, dass jetzt eben so amerikanischer Sport auch in Deutschland zukünftig Fuß fassen wird. Was hast du dazu gesagt?
War natürlich ein Thema wirklich für mich, also der schon ein größeres Interesse beim Thema Football hat. Ich habe ja auch mal ein Jahr in Kansas City gelebt, insofern Kansas City Chiefs, eines der, ich glaube natürlich die mit Abstand beste Footballmannschaft, die es derzeit gibt. Nein, also eine sehr gute Footballmannschaft, insofern auch wirklich eine intrinsische Motivation von mir gewesen, dieses Interview gerne zu geben. Und grundsätzlich ist es ja so, wenn wir an Football denken, wird es fast gleichgesetzt mit USA. Also Football ist USA, das Bild ist sofort klar im Kopf da. Man hat eben das Bild von vollen Stadien, der Super Bowl, der immer dann auch medial sehr breit ja und prominent auftaucht, dass das Sportereignis ist. Dann natürlich die ganzen Sachen, die drumherum sind. Also Football spielt in den USA natürlich eine wirklich, wirklich sehr, sehr große Rolle aus verschiedenen Gründen, glaube ich. Also einerseits ist es die Identifikation. Man kann sich mit seiner Mannschaft oder mit einzelnen Spielern sehr gut identifizieren. Es ist eine Freizeitaktivität, es ist Unterhaltung. Aber eben, und das war ja eben auch das Letzte, was wir diskutiert haben, eben dieser Gemeinschaftsaspekt. Und man geht gemeinsam zum Football. Man schaut das gemeinschaftlich im Wohnzimmer an. Das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, wenn es um diese Sportart geht.
Und wie siehst du das jetzt hier in Deutschland? Also natürlich, wir haben vorher mal uns ein bisschen schlau gemacht. Diese Tickets für das Spiel in München sind ja nicht unter vierstellig irgendwie zu bekommen. Das ist ja Wahnsinn, was da für eine Nachfrage ist und für ein Interesse. Ja. Wie erklärst du dir das?
Das stimmt. Also jetzt mittlerweile natürlich vierstellig verkauft wurden sie schon zu, auch teuer. Ich glaube 175 Euro war irgendwie normaler Ticketpreis. Aber jetzt eben bei eBay sind die Preise wirklich, ja, Mondpreise, muss man fast sagen. Insgesamt soll es auch fast 1 Million Ticketwünsche gegeben haben, was so ein bisschen zeigt, dass das eine wirklich sehr attraktive, populäre Sportart mittlerweile ist. Und es gibt verschiedene Studien. Also Allensbach hat da auch mal was zu gesagt, dass fast 10 Millionen Deutsche daran Interesse haben. Eine deutliche Steigerung zur Vergangenheit. Andere Studien haben gesagt, das ist die mittlerweile zweitpopulärste Fernsehsportart bei diesen 14- bis 49-Jährigen ist, was auch
populärer als jetzt Olympia, Wintersport.
Ja, bei Olympia weiß ich es offen gesprochen nicht, das müsste man auch nochmal nachschauen, aber ich glaube jetzt mit diesen regelmäßigen Sportarten, also populärer als jetzt Basketball, Volleyball, Handball, Eishockey, diese ganzen Sachen, was ja schon ungewöhnlich ist, weil, weiß nicht, vor 5 oder 10 Jahren war es wirklich so eine Spartengeschichte, die nur auf kleinen Sendern übertragen wurde und mittlerweile ist es wirklich ja Samstag, Sonntagabend wird irgendwie auf den großen Kanälen darüber berichtet, was schon enorm ist. Und das ist etwas, was wirklich ein Indiz dafür ist, dass das, glaube ich, auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Und die NFL hätte das ja nicht gemacht. Also sind die erst nach Mexiko gegangen, da hat es schon gut funktioniert. Dann sind sie nach London gegangen, da hat es funktioniert. Und jetzt der dritte Markt war eben München oder nächstes Jahr ist es dann Frankfurt, also Deutschland als Markt, weil man eben davon ausgeht, dass das hier recht gut laufen wird.
Geht es dann dabei an sich nur ums Geld? Also um die Vermarktung, wo du sagst auch, ne, die sind in verschiedene Märkte gegangen, um es dort zu vermarkten. Ist es dann an sich eine Frage der guten Vermarktung, ob ein Sport in Deutschland boomen kann und auf Interesse in der Bevölkerung trifft? Könnte man, wenn man das weiterspinnt, eigentlich auch sagen, man könnte vielleicht auch Synchronschwimmen oder vielleicht spannender noch Handball auch so groß machen wie Fußball, dass die auch so eine
Bei Synchronschwimmen weiß ich es offen gesprochen nicht, damit kenne ich mich da zu wenig aus, ist nur ein Bild, was ich im Kopf habe, aber auch Handball oder Basketball, wenn du das irgendwie da sagst, man hat es ja schon immer mal wieder versucht und es hat nicht funktioniert. Und wenn man sich jetzt die Gründe dafür anschaut, warum Football so erfolgreich ist und auch in Deutschland so ein großes Interesse für diese Sportart vorherrscht, es hat halt vieles, ne? Also es ist irgendwie dieses, einerseits natürlich Spannung, Spektakel, kann man sagen. Das ist ja auch das amerikanische System dahinter. Das ist ein relativ offener Ausgang. Man weiß eben nicht von vornherein, wer gewinnt. Also anders als jetzt bei uns beim Fußball, wo du jetzt in den großen Ligen immer eine Handvoll Mannschaften identifizieren kannst, die am Ende ohnehin gewinnt. Also, dass in Deutschland nicht Bayern deutscher Meister im Fußball wird, ist sehr selten der Fall. Oder in Frankreich, Paris oder in Spanien wahlweise Madrid oder Barcelona und so weiter. Also, das ist relativ gut vorhersehbar. Und beim Football ist es eben anders. Also, dass da ein letztjähriger Titelträger erneut dann den Super Bowl gewinnt, ist eher die Ausnahme, weil das System einfach anders aufgezogen ist. Du hast eine Gehaltsobergrenze, das heißt, du kannst jetzt auch nicht die besten Spieler einfach zusammenkaufen. Und du hast halt immer wer als Schlechtestes in einer Saison abschließt, kriegt die besten College-Spieler oder hat die erste Chance, einen College-Spieler auszuwählen. Und das schafft eine gewisse Gleichheit. Insofern wechseln eben auch diese Verlierer- und Gewinner-Ausgänge sehr oft. Und das ist natürlich einfach attraktiv. Aber es gibt natürlich auch andere Gründe. Man muss auch ehrlich sein, es ist eine physische Sportart. Physische Sportarten sind immer relativ attraktiv. Das mögen viele Zuschauer, ist anders jetzt als wahrscheinlich beim Synchronschwimmen, muss man ehrlicherweise sagen. Dann gibt's diese Heldengeschichte. Das ganze Spiel ist ja ausgelegt auf die Quarterbacks, also die entscheiden das Spiel. Wer den besten Quarterback hat in dem Jahr, hat eine gute Chance, das Ganze auch zu gewinnen. Du hast angesprochen, diese mediale Berichterstattung, also Events hin, dann diese Kombination aus Show und Sport, also die Halbzeitpause und ähnliches, ja, also viele Gründe.
Aber wenn wir jetzt an die Zukunft denken, okay, dann klar, der Sport selber muss halt so eine gewisse Unvorhersehbarkeit dabei haben. Das verstehe ich, das macht Sinn. Könnte man dann sagen, dass es dann zumindest noch an der Inszenierung liegt. Also natürlich, wie viel Sendemannzeit bekommt, aber auch, wie gut zum Beispiel die Kommentatoren und Moderatoren
absolut
sind.
Ja.
Weil ich habe gerade jetzt, wurde der Deutsche Fernsehpreis verliehen und da hat RAN Football witzigerweise echt? Ja die als beste Sportsendung auch gewonnen.
Ja. Weil sie es, glaube ich, authentisch wieder machen. Ne? Es sind ehemalige Footballer, es sind sehr footballaffine Moderatoren, es ist ein direkter Bezug dazu, über einen längeren Zeitraum dieselben Moderatoren, also eine Identifikation mit den Moderatoren, hohe Kompetenz, also all das spricht natürlich dann auch dafür. Und ich glaube, gerade dieses Authentische ist wichtig. Aber klar, also natürlich spielt sowas auch eine große Rolle. Und Football hat natürlich wieder den riesen Vorteil, anders als jetzt beim Fußball oder bei anderen Sportarten, es ist halt relativ lang. Ne? So ein Footballspiel dauert wahrscheinlich irgendwie zwischen 2,5 und 3 Stunden im Schnitt. Netto-Spielzeit sind aber nur 60 Minuten. Aber es wird halt ständig die Uhr angehalten. Und dadurch hast du enorm viel Werbeunterbrechung für Werbung, also finanziell attraktiv, aber eben auch enorm viel Zeit, um Sachen zu verstehen, zu kommentieren, nachzufragen. Und das macht es dann eben auch sehr attraktiv, dieser Sportart
Und wie siehst du die allgemeine Eventisierung, also wenn ich jetzt an den Super Bowl denke, das ist ja. eine ähnliche Geldmaschinerie dahinter wie beim Valentinstag. Also man kann dann ja in allen Supermarktketten plötzlich Chicken Wings und Popcorn kaufen und also das ist ja so eine ganze Welle, die über einen rollt. Es ist ja gar nicht mehr möglich, daran vorbeizugucken.
Das stimmt, ja. Ja, es ist natürlich eine Eventisierung, es ist auch eine Kommerzialisierung des Sports. Das ist, glaube ich, schon die Zukunft. Also ich glaube, ohne Kommerz wird's sehr schwer, denn dann hast du natürlich auch nicht die mediale Berichterstattung, dann hast du nicht die Möglichkeiten, viel drumherum zu machen. Es ist eine Geldmaschine, wahrscheinlich auch eine Gelddruckmaschine, das darf man auch nicht vergessen. Man zahlt natürlich auch seinen eigenen Preis, indem man halt dann eben Werbung schaut, indem man in den Supermärkten Popcorn und Co. einkauft. Das ist klar. Ja, wenn du mich so grundsätzlich fragst, ich glaube natürlich schon, dass die Zukunft des Sports noch weiter kommerzialisiert wird, auch noch weiter inszeniert wird. Also ein Footballstar, in ist die Halbzeitshow ein Highlight, da schalten mehr Zuschauer ein, da bleibt man sitzen. Wenn ich dagegen beim Fußball mir das anschaue, viele gehen in der Pause dann eben doch Bratwurst und Bier kaufen und sind eher am Pfeifen, wenn irgendwie ein Künstler dann in der Halbzeitpause bei uns auftritt. Also ganz anders noch.
Aber an sich, ähnlich wie beim ersten Thema Nachbarschaft, geht es dann ja doch wieder um Gemeinschaft. Ich war mit dabei, ich kann mitreden, ich kann darüber berichten.
Auch ganz klar. Also das Berichten hat auch wieder, spielt eine große Rolle. Ne? Also ich habe das Spiel gesehen, hast du das gesehen, den Touchdown, hast du das Foul gesehen, hast du dieses oder jenes irgendwie mitverfolgt. Das ist sicherlich etwas, was auch viel zählt. Aber ich glaube, wirklich wichtiger ist dieses gemeinschaftliche Schauen und nicht unbedingt das Berichten hinterher, sondern eben ja die gemeinsamen Möglichkeiten, sich auszutauschen.
Nicht berichten hinterher, da sagst du was Gutes, denn wir haben ja noch unser Thema, wo es ja auch um die WLAN-freien Bereiche geht. Und da wünschen sich ja tatsächlich vor allem die jungen Leute, weniger online zu sein.
Spannend, oder?
Das finde ich total irre. Es sind 57% der Gesamtbevölkerung, die gesagt haben, sie wünschen sich Bereiche, zum Beispiel in Restaurants, in Einkaufscentern und Co., wo eben das WLAN nicht funktioniert und wo so etwas nicht angeboten wird.
Ja, ist an sich das genau das Gegenteilige, was wir so die letzten Jahre erlebt haben. Da haben sich alle darüber beschwert, dass es eben in irgendwelchen Hotels kein vernünftiges WLAN gab, dass du dich kompliziert anmelden musstest. Wenn irgendwie, weiß nicht, in Einkaufscentern man die Preise nicht gegenchecken konnte, war man irgendwie gestört und wollte das unbedingt haben. Wenn du bei Freunden irgendwie zu Hause warst, hast du relativ schnell nach dem WLAN-Code gefragt und so weiter und so fort. Also man wollte immer wieder dieses mehr online sein. Ist jetzt natürlich wieder einfacher durch mobile Daten, das ist mir klar. Aber wie du sagst, also die Bevölkerung ist zunehmend auch frustriert davon, dass sie 24/7 erreichbar sind. Dass wenn, ich weiß nicht, wenn man irgendwie losgeht und der andere schaut ständig ins Smartphone rein, dass man das Gefühl hat, man ist eben nicht erste Wahl, sondern scheinbar es passiert was Wichtigeres im virtuellen Raum bei anderen, dass man eben da nicht die volle Aufmerksamkeit hat.
Ich glaube, man muss da ja auch unterscheiden, wie du sagst, zwischen den Annehmlichkeiten des Internets, auf die möchte ja keiner mehr verzichten. Das Smartphone wird ja weiter da bleiben, aber das ist halt eben um dieses Gefühl der Abhängigkeit, ich muss jetzt nochmal online sein oder mein Gegenüber, obwohl ich mich gerade mit dir treffe, hängt trotzdem am Telefon. Das ist das, glaube ich, was jetzt so nervt und was wir ja sowohl in unserem Freizeitmonitor gerade wieder gesehen haben, ein größter Stressfaktor in der Freizeit. Kürzlich hatten wir ja noch die Umfrage, wer sagt, dass er das Gefühl hat, abhängig von Social Media zu sein.
Total spannend gewesen, oder?
75%, also 3 von 4 Jugendlichen sagen, sie fühlen sich abhängig von Social Media und sehen das kritisch.
Was ich aber auch ein Stück weit, jetzt kann man ja nicht einfach sagen, wieder als Erwachsener, ja, dann sei halt nicht online, mach halt nicht irgendwie mit bei Insta und Co. Das funktioniert ja einfach nicht und man kann sich nicht so eben rausziehen und diese Abhängigkeit ist eine Abhängigkeit. Also ist ja auch nicht, dass ich da mal eben das anders machen kann. Und wenn die Identifikation darüber ist, wie viel Likes du bekommst oder wie oft du dein Tweet geretweetet wird. Also das sind alles Dinge, die kann man ja nicht wegdiskutieren. Aber spannend eben, dass gerade auch die junge Generation das zunehmend kritischer sieht und es eben nicht möchte und wieder eher, lass uns zusammen sitzen und reden und nicht nebenbei noch versuchen, andere Sachen zu machen oder ständig darüber auch zu berichten, sondern ich möchte es dir vielleicht um Vertrauen was erzählen und das Bild soll nicht morgen gleich wieder dann oder in dem Moment sofort wieder dann online sein. Also es ist eine sicherlich ganz schön spannende Entwicklung, muss man ganz klar sagen, ja.
Das heißt, in der so die Zukunftsprognose ist dann, dass die Smartphone-Nutzung in der Freizeit weniger wird?
Ich bin da noch nicht ganz so sicher. Also ich glaube einerseits natürlich, wir werden irgendwann überall freies WLAN haben. Wir werden überall perfekte Abdeckung haben. Ob es jetzt noch 3 Jahre dauert oder 5 Jahre dauert, das kann ich nicht sagen. Aber der Trend ist da eindeutig, dass wir das hinkriegen werden. Gleichzeitig glaube ich aber wirklich, dass es auch mehr WLAN-freie Inseln geben wird. Also das Cafés erleben wir jetzt schon in den USA, in England, in Australien, die ganz bewusst damit werben, eben nicht ein WLAN anzubieten. Irgendwelche Restaurants, die dir irgendwelche zusätzlichen Incentives geben, dass du den Nachtisch umsonst bekommst, dass du 10% weniger zahlst, wenn du dein Smartphone abgibst, also einfach so eine Box gibst, die bei dir auf dem Tisch stehen bleibt. KitKat hat ja mal letztes Jahr eine große Werbekampagne gehabt, wo sie WLAN-freie Zonen geschaffen haben in großen Metropolen mit irgendwelchen Störsendern. Das Motto war jetzt Have a Break, Have a KitKat, also dass man mal das unterbrochen hat, die ständig erreichbare zu sein.
Und wurde das dann viel genutzt?
Ja, also schon. Also weil das natürlich auch so marketingmäßig war was Neues. Dieses Ganze in den USA und Australien, dass man ins Restaurant geht und ganz bewusst sein Smartphone abgibt, enorme Zuwächse. Also dass auch ganz bewusst diese Restaurants damit werben, okay, du kannst dich darauf verlassen, du gibst dein Smartphone ab, hast die volle Aufmerksamkeit. Was ja jeder von uns sich wünscht. Und selbst Eltern, die dann irgendwie sagen, okay, das Kind soll still sein, ich gebe dem dann ein Smartphone. An sich will man es ja nicht. Also an sich möchte man ja dann auch gemeinsam das Essen einnehmen. Und für die Restaurants und Cafés rechnet es sich natürlich, weil die Leute länger bleiben, weil man anfängt miteinander zu reden. Ob es jetzt im Freundeskreis, in der Familie, mit Kollegen ganz gleich. Auf einmal hast du das Gespräch wieder und orderst doch noch irgendwie den Nachtisch oder den nächsten Drink oder was
auch immer. Man kann auch wieder länger diskutieren, weil man nicht einfach mal schnell nachgucken kann, wer jetzt recht hat.
Genau, du kannst es nicht ausgoogeln.
Genau.
Ja, wäre was, was wir noch weiter diskutieren könnten, aber die Zeit rennt schon wieder, ne?
Genau, deswegen würde ich doch gerne noch zu meiner Lieblingskategorie kommen. Was kommt, was bleibt, was geht?
Dann fangen wir diesmal an mit was geht. Also ich glaube, dieses 24/7 überall online sein, das ist natürlich in naher Zukunft, wird das normal sein. Jetzt, wenn wir wirklich in die Zukunft schauen, dann geht das, glaube ich, irgendwann wirklich ein bisschen weiter zurück. Also dass wir da auch wieder Zeiten des Tages haben, Bereiche im öffentlichen Leben, wo wir eben nicht online sind. Und vielleicht heißt es dann auch nicht mehr nur Free Wi-Fi, sondern irgendwo auch mal wieder No Wi-Fi. Also dass man eben nicht erreichbar ist. Das würde ich jetzt sagen, das geht irgendwann, dieses freie WLAN auch wieder. Aber das ist natürlich noch ein bisschen in die Zukunft. Was bleibt vielleicht bei diesem zweiten Thema, was wir heute hatten mit der NFL und Football? Ich glaube, Unterhaltung ist was Entscheidendes in der Freizeit. Das wird weiter sehr beliebt sein. Wir wollen uns berieseln lassen, wir wollen uns unterhalten lassen, wie auch immer, ob es jetzt die modernen Gladiatorenkämpfe sind, wie beim Football oder natürlich in ganz vielen anderen Bereichen, Kulturbereich und so weiter. Wir wollen den Alltag vergessen, wir wollen dann da die Gemeinschaft erleben. Und Gemeinschaft, ja, ich glaube, das ist was wirklich was Entscheidendes ist. Insofern der dritte Punkt, was kommt, mehr Gemeinschaft. Also in allen drei Themen haben wir das heute gehabt. Das ist was Zentrales. Ich glaube, Zeiten des Egoismus, der Individualität wollen wir alle oder wollen 98% der Bundesbürger, dass die langsam vorbeigehen, dass die Nachbarschaft wieder eine Renaissance erlebt, dass wir mehr Zeit mit Freunden verbringen, mehr Zeit mit der Familie verbringen, dass wir diese auch Corona-Zeit hinter uns lassen, dass wir auch da die Gemeinschaft natürlich sehr stark vermisst haben, wie wir in zig Studien festgestellt haben. Insofern glaube ich, wird sein, was kommt, wieder mehr Gemeinschaft.
Darauf können wir uns doch freuen.
Also ich freue mich drauf. Ich freue mich natürlich auch wieder mit dir, in 2 Wochen die nächste Folge hier durchzugehen.
Absolut. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.